So, ich denke, wir fangen dann mal an. Also erstmal allen einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Elias Most und ich bin noch Schüler der Lichtenberg-Schule Darmstadt, des 13. Jahrgangs. Und ich möchte Ihnen heute etwas über sichere Kommunikation, über unsichere Kanäle erzählen. Es geht im Wesentlichen um das TLS-Protokoll, das Sie auch häufig beim Online-Banking, bei Amazon oder wo auch immer Sie mit einkaufen, einsetzen. Und zwar, ich mal anfangen damit. Generell ist hier die Frage, was ist überhaupt Sicherheit im Internet? Jeder, der mal Daten über das Internet übertragen will, will natürlich auch sicherstellen, dass die von anderen nicht lesbar sind. Da gab es jetzt auch neulich erst ein gutes Beispiel. Google wollte die Patientendaten in den USA im Internet zentral verwalten. Wenn man sich überlegt, dass diese Daten unsicher übertragen werden, dann könnte ja jeder seine eigene Patientengeschichte noch sehen. Das möchte man natürlich nicht. Also hier ist hier ein Beispiel gezeigt, dass Alice mit Bob kommunizieren will und dann kann natürlich immer eine Eve wieder auftauchen und das Ganze mitschneiden wollen sozusagen. Um das zu verhindern, braucht man eine Art Protokoll, das diese Sicherheit gewährleistet. Und daran werden verschiedene Anforderungen gestellt. Wir fangen einmal an. Also was brauchen wir? Zum einen die Verschlüsselung, um die Daten sicher übertragen zu können. Dann will man ebenfalls sicherstellen, dass der Gesprächspartner, mit dem man kommuniziert, auch wirklich der ist, der zu sein scheint. Zum Beispiel, wenn man Online-Banking macht, dass man nicht mit einer Bank in China kommuniziert, der man dann seine PIN gibt. Auch möchte man zum Beispiel, besonders bei diesen Gesundheitsdaten, dass in Zukunft diese Daten auch noch sicher bleiben. Das heißt, man möchte nicht, dass in 20 Jahren, falls jemand diese Gespräche mitschneidet, sie dann entschlüsselt werden können. Und diese ganzen drei Punkte vereint TLS oder versucht es zumindest zu vereinen. Zuerst ein bisschen was zur Geschichte. TLS wurde 1944 als SSL entwickelt und hauptsächlich von Netscape. Was auffällt, es fängt ja erst ab Version 2 an. Das liegt einfach daran, dass Version 1 so proprietär war und nicht veröffentlicht wurde. Es wurde einfach eingebaut. Und SSL 2 hatte auch schon einen modularen Aufbau. Das heißt, man konnte sich wie im Baukastensystem seine Verschlüsselung, die Authentizitätsprüfung, alles schön zusammensetzen, wie man es gern haben wollte. Aber es hatte natürlich gravierende Sicherheitslücken. Das Problem zu der Zeit war noch, es gab in den USA Exportbeschränkungen für kryptografische Verfahren. Denn in den USA werden ja kryptografische Verfahren heute auch immer noch als Waffen angesehen. Das heißt, es gab damals von Netscape, wo das Protokoll zuerst implementiert wurde, zwei Versionen. Eine internationale Version und eine Version speziell für den US-Markt. Die internationale Version hat nur 40 Bit des eigentlichen Schlüssels verschlüsselt übertragen. Der Rest wurde einfach offengelegt, sodass zum Beispiel die CIA das Ganze dann noch, wenn sie Interesse daran hatte, entschlüsseln konnte. Das wurde dann mit SSL 3 behoben, weil zum Beispiel bei SSL 2 wurde auch nur eine Hash-Funktion eingesetzt, das war MD5, die sich dann auch bald als unsicher herausgestellt hat. Und es wurde halt teilweise neu entwickelt und lehnt sich sehr an das eigentliche TLS dann an. Aber dazu gehe ich dann gleich später darauf ein. Dann 1999 wurde SSL zum Internetstandard weiterentwickelt, als TLS 1, um sich davon abzugrenzen, war aber im Grundsatz eigentlich noch dieses SSL 3. Also es wurde nicht wirklich viel daran geändert. 2006 musste das Protokoll dann überarbeitet werden, auch aufgrund eines Angriffs hier von der TU Darmstadt, von Bodo Möller, das Ganze unsicher gemacht hat, aber den werde ich später auch nochmal erklären. Und jetzt aktuell, TLS 1.2 wird zwar noch kaum verwendet, aber hat jetzt austauschbare Hash-Funktionen als merkliche Neuerung. Und das Problem ist, normalerweise werden momentan SHA-1 und MD5 benutzt und die sind in letzter Zeit unsicher geworden. Das heißt, es kam der Nutzen auf, das Ganze auszutauschen. Und jetzt zum eigentlichen TLS-Protokoll. Wie Sie sehen können, besteht das TLS-Protokoll sozusagen, schmiegt sich zwischen Anwendung und die eigentliche Internetkommunikation. Das heißt, es ist keine wirkliche Anwendung gebunden, sondern kann überall integriert werden. Es schaltet sich quasi vor. Das eigentliche Protokoll besteht aus 5 Teilen, wobei der größte Teil der Record Layer ist. Der ist dafür zuständig, die Daten zu verschlüsseln, wenn sie gesendet werden, zu entschlüsseln, wenn sie empfangen werden und die Integrität dieser übertragenen Pakete sicherzustellen. Das Application Data Protocol ist einfach nur dafür da, Daten übertragen zu können. Das heißt, wenn mal die Verbindung aufgebaut wurde, kann eine ganz neue Anwendung ihre Daten darüber weiterreichen. Das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Anwendung und TLS-Protokoll. Das Handshake-Protokoll ist eigentlich der wichtigste Teil des ganzen Verfahrens, weil da wird quasi diese sichere Verbindung aufgebaut. Da muss ich ja überlegen, man muss über einen unsicheren Kanal, den der mithören kann, so Daten übertragen, dass der mithört, nichts damit anfangen kann. Also dass sozusagen dieser Schlüssel nicht von jemand anderem abgefangen werden kann. Dazu werden bestimmte kryptografische Verfahren benutzt, auf die ich später noch eingehen werde. Dann haben wir noch das Alert-Protokoll. Das dient dazu, falls irgendwo ein Fehler auftritt, diesen Fehler auch zu melden, damit die Verbindung schnell abgebrochen werden kann. Da gibt es zwei Typen von, einmal den Fatal Error und die Warning. Bei Fatal Error, wie das Wort Fatal schon sagt, bricht die Verbindung sofort ab und bei Warning kann sie dann noch weitergeführt werden. Der letzte Teil ist dann das Change Cipher Spec Protocol. Das ist dafür zuständig, einfach zu sagen, ab jetzt wird verschlüsselt. Das besteht auch nur aus einem Bit. Ich fange mal mit dem Record Layer an, weil das ein großer Teil dieses ganzen Protokolls ist. Und zwar, was Sie da sehen, ist ein Paket. Also so, wie es aufgebaut ist, wenn es gesendet wird. Yeah. Entschuldigung. Dieses Paket besitzt einen Header, das ist oben das blaue, und das untere ist dann der Inhalt. Dieser Header besteht aus dem Content-Type, der Versionsnummer und der Länge des Pakets. Gut, und dann sind ja noch zwei andere Sachen, Content und Message Authentication Code, dazu kommen wir gleich. Also erstmal zu den Content-Types, da gibt es 4 Stück, weil wir auch 4 dieser kleineren Protokolle haben, zum einen Change Cipher Spec mit 20, Alert 21 und so weiter, wie Sie lesen können. Die Länge eines Paketes ist auf 2 hoch 14 Bytes beschränkt, das sind 16 Kilobyte. Es kann aber auch passieren, dass Pakete größer sind, dann muss man sich da einen kleinen Trick einfallen lassen. Wenn wir jetzt ein Paket senden, dann haben wir ja unsere eigentliche Nachricht. Zum Beispiel, es wurde jetzt die Verbindung aufgebaut und jetzt reicht ein Programm eine Datei durch, zum Beispiel ein Bild. Dieses Bild ist natürlich größer als diese 16 Kilobyte im Normalfall und deshalb folgendes gemacht, diese Datei wird fragmentiert, das heißt, sie wird in mehrere kleine Pakete zerlegt, die diese Größe erfüllen. Im nächsten Schritt muss sichergestellt werden, dass dieses Paket auch nicht von irgendjemandem verfälscht werden kann, der es abfängt. Dazu wird ein Message Authentication Code angeschickt, den erkläre ich gleich. Jetzt, wenn wir schon natürlich die Verschlüsselungsdaten ausgetauscht haben, wird das Paket danach verschlüsselt. Es wird dieser Header angefügt mit Content Type, Versionsnummer und Länge und dann wird das Paket verschickt. Wenn das empfangen wird, wird das Ganze genau andersrum durchgeführt. Das heißt, es wird zuerst empfangen, dann wird der Header gelesen, jetzt wird es entschlüsselt und der Message Authentication Code überprüft, um zu gucken, ob das Paket auch die richtige Integrität hat. Dann haben wir wieder die eigentliche Nachricht, wenn sie akzeptiert wurde, wieder mit den anderen Paketen zur Ursprungsdatei zusammengesetzt. Somit haben wir jetzt eine Datei übertragen. Gut, dieser Message Authentication Code, dafür wird meist eine Hash-Funktion benutzt. Und zwar seit TLS ist das standardmäßig 1.2. Für die, die nicht wissen, was eine Hash-Funktion ist, eine Hash-Funktion nimmt eine Datei und ordnet ihr einen festen Wert zu mit einer festen Länge. Das Interessante ist, dass die ideale Hash-Funktion für keine zwei Werte den gleichen Wert zuordnet. Das heißt, sie ist quasi eindeutig, aber nicht zurück nachvollziehbar. Und was jetzt hier gemacht wird, ist folgendes. Dieser Hash wird initialisiert mit einem Initialisierungsvektor. Das hat einfach den Grund, man muss ja auch auf beiden Seiten gleiche Ergebnisse produzieren können. Und deshalb einigt man sich auf einen gemeinsamen Startwert. Dann als Secret, das kann erst gemacht werden, wenn man bereits den Schlüssel ausgetauscht hat, wird dieser geheime Schlüssel verwendet und dann läuft das Ganze 3-mal durch. Das heißt, wir hashen auch wieder das, was wir vorher gehasht haben, mit. So, und kommen wir zum eigentlichen Handshake-Protokoll, weil das wichtig ist, wir sehen im zweiten Teil. Es gibt da noch eine Sache, die wird meistens großartig nicht erwähnt. Das ist der sogenannte Hello Request. Es kann nämlich sein, dass der Server den Client auffordert, jetzt erstmal mit dem Client Hello zu beginnen. Das passiert aber meistens nicht vom initialen Hello. Aber wie es jetzt abläuft, es sieht so aus. Stellen Sie sich vor, Sie möchten gerne Ihre Online-Banking-Applikation öffnen. Da müssen Sie jetzt zuerst mal der Bank signalisieren, dass Sie jetzt eine Verbindung aufbauen wollen. Das wird durch das sogenannte Client Hello gemacht, dass der Client einen Server schickt. Dieses Client Hello besteht zum einen daraus, welche TLS-Versionen werden unterstützt. Wir haben ja gesehen, es gibt ja mehrere. Dann aus einer Zufallszahl, die besteht zum einen aus dem 16-Bit-Timecode im Unix-Format, der GMT, plus noch 20 Zufallsbits, die zum Beispiel mit einem Pseudo-Random-Number-Generator erzeugt werden können. Und dann kann optional eine Sitzungsnummer verwendet werden. Das kommt daher, dass es möglich ist, eine bereits aufgebaute Verbindung wieder aufzunehmen. Das heißt, wenn man schon mal diese ganzen Schlüssel ausgetauscht hat, muss man das nicht nochmal machen, sofern der Server die noch gespeichert hat. Dann schickt man diese Sitzungsnummer mit und erbittet somit vom Server, diese alten Daten wieder zu benutzen, um den ganzen Handshake zu verkürzen. Dann überträgt man noch die Cipher-Suites, die man unterstützt, das erkläre ich auch gleich, eventuelle Kompressionsverfahren, die man anwenden möchte, um die übertragenen Daten zu minimieren und noch Erweiterungen des Protokolls, die im Ursprungsprotokoll nicht vorgesehen sind. Das werde ich nachher am Beispiel FastTrack erklären. Gut, so eine Cipher-Suite beschreibt quasi, welche kryptografischen Verfahren benutzt werden sollen. Ich hätte ja eingangs gesagt, dass das Ganze modular aufgebaut ist, also wie so ein Baukastenprinzip. Und jetzt kann der Client zum Beispiel sagen, er möchte gerne RSA-Zertifikate verwenden, als Verschlüsselung die Stromschrift für RC4. Und den Message Authentication Code möchte er gerne SHA-1 benutzen. Es gibt da aber noch andere, zum Beispiel wir können auch einen Diffie-Hellman-Key-Austausch machen oder halt was der Server alles unterstützt. Und dabei schickt der Client halt all seine Modi, die er unterstützt, dem Server und stellt den Modi, den er bevorzugt verwenden möchte, zum Beispiel wenn er jetzt unbedingt IS-256 nehmen möchte, als ersten. Die werden einfach ineinander hängt und dann übertragen. Gut, der Server empfängt diese Nachricht und antwortet seinerseits mit einem Server-Hello, wenn er dann eine Verbindung aufbauen möchte. Dabei sagt er jetzt, welche TLS-Version verwendet wird. Er schickt ebenfalls eine Zufallszahl mit, die genauso erzeugt wird wie die Zufallszahl des Clients. Sollte er die Sitzungsnummer des Clients wieder aufnehmen wollen, also diese alte Sitzung, schickt er diese Sitzungsnummer mit. Wenn nicht, schickt er eine neue Sitzungsnummer mit oder gar keine. Dann wählt er eine Cipher-Suite aus von der Liste des Clients, die er benutzen möchte, und schickt die ebenfalls mit. Dann noch das Kompressionsverfahren unterstützte Extensions. Im nächsten Schritt muss der Server sich nun authentifizieren mit einem Zertifikat. Wenn Sie dazu mehr hören möchten über Zertifikate, im Anschluss meines Vortrags findet hier ein Vortrag über X509-Zertifikate statt, dem Sie darüber mehr erfahren. Und quasi ist so ein Zertifikat eigentlich nur sowas wie ein Personalausweis auch, wo zum Beispiel der Name draufsteht, dann welche Institution ihn ausgestellt hat, und das Ganze natürlich noch kryptografisch abgesichert, aber wie schon gesagt, nach meinem Vortrag mehr darüber. Und der Server muss dieses Zertifikat immer schicken. Es ist auch möglich, dass der Client sich authentifiziert beim Server, aber das ist eher unüblich. Dann würde das Gleiche auch passieren, dass der Client dann sein Zertifikat schickt. Im nächsten Schritt nun, wenn jetzt der Server gesagt hat, er möchte jetzt zum Beispiel Ephemeral Diffie-Hellman machen, dann muss er dafür bestimmte Parameter schicken. Und zwar, für Diffie-Hellman wäre das folgendes, also zu einem, er braucht eine Primitivwurzel, Modulo P. Eine Primitivwurzel ist ganz einfach erklärt. Zum Beispiel 3 ist eine Primitivwurzel Modulo 7. Das heißt, 3 hoch K, und K ist ein Element der Menge 0 bis 7 minus 2, also 0 bis 5, muss dann die Menge ergeben von 1 bis 6. Das kann sich ganz leicht durchrechnen. 3 hoch 0 ist 1, Modulo 7 ist möglicherweise auch 1. 3 hoch 2 ist 9, Modulo 7 ist 2. 3 hoch 3 ist 27, Modulo 7 ist 6 und so weiter. Und dafür kommt dann genau die Menge von 1 bis 6 raus. Und dann ist es eine Primitivwurzel. Die brauchen wir für dieses Verfahren. Und zwar erzeugen sich Client und Server jeweils geheime Zufallszahlen, die sie für sich behalten. Diese Zufallszahlen sollten im Idealfall eine Länge von 1024 Bit haben, also schon relativ groß. Nun überträgt der Server diese Primitivwurzel, Modulo P, an den Client. Er berechnet auch diese Primitivwurzel hoch seinen geheimen Wert und nimmt ihn ebenfalls Modulo P. Das ist der erste Schritt von Diffie-Hellman. Den zweiten Schritt sehen wir dann, wenn der Client seine Daten überträgt. Nun, im Handshake geht es jetzt weiter mit dem Server Hello Done, indem der Server jetzt signalisiert, dass er mit dem Hello fertig ist. Darin werden auch keine Parameter übertragen. Es hat einfach den Grund, zum Beispiel der Server könnte ja noch ein Zertifikat vom Client anfordern, weil das ja möglich ist. Und um dem Client sozusagen zu sagen, ich fordere keins mehr an, schickt er halt dieses Hello dann. Und das muss auch immer erfolgen. So, nun sind wir wieder auf der Client-Seite. Und der Client überprüft sich jetzt zuerst das Zertifikat des Servers. Und wenn er feststellt, dass dieses Zertifikat korrumpiert ist, dann gibt es sofort einen Fatal Error und das Ganze floppt. Jetzt sind wir momentan hier am Handshake angelangt, also als kurze Zusammenfassung. Client hat sein Hello geschickt, der Server hat seinen kompletten Hello-Block rüber übertragen, samt Zertifikat und Key-Exchange. Und nun muss der Client ja auch seine Keys exchangen, damit wir im Endeffekt dann ein Geheimnis berechnen können auf beiden Seiten. Das wird jetzt folgendermaßen gemacht, wenn wir Diffie-Hellman angenommen haben. hat ja der Client jetzt dieses YS vom Server empfangen. Jetzt berechnet er das gleiche wie der Server auch. Also G hoch seine Geheimzahl modulo P und überträgt das an den Server. Und jetzt berechnen beide einfach diesen Wert, den sie vom Server bekommen haben, hoch ihre Geheimzahl modulo P. Und das ist essentiell das gleiche. Und somit kann man nur diese Geheimzahl auch, also dieses Geheimnis berechnen, wenn man diese Geheimzahlen des Servers und des Clients kennt. Und das Problem, was dahinter steckt, ist das Problem, des Grete-Logarithmen zu faktorisieren, also wieder diese Geheimzahl vom Client oder vom Server rauszufinden. Und die kann also, so ist also die Verbindung gesichert. Es gibt aber auch noch, das was häufiger verwendet wird, ist RSA. Das ist ein einfaches Public-Key-Verschlüsselungssystem. Das heißt, es gibt einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Und der öffentliche Schlüssel befindet sich im Zertifikat, aber schon gesagt, im anschließenden Vortrag mehr darüber. Dort, jetzt macht der Client Folgendes, er erzeugt dieses 48-Bit-PMS als Zufallszahl, zum Beispiel mit einem SHA-1 Pseudo-Random-Number-Generator, verschlüsselt das dann mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers und schickt das dem Server. Und nur der Server, das Gegenstück dieses Schlüssels, seinen geheimen Schlüssel hat, kann das wieder entschlüsseln. Somit haben wir schon mal ein Geheimnis ausgetauscht, auf dem dann die Verbindung beruhen kann. Das ist eigentlich der wichtigste Teil, weil das die Verschlüsselung sicherstellt. So, nachdem nun, jetzt besitzt ja jede Seite quasi dieses Geheimnis und man könnte ja anfangen zu verschlüsseln. Deshalb schickt jetzt der Client über das Change Cipher Spec Protokoll, auch im linken Bild ganz rechts zu sehen, diese Change-Nachricht an den Server. Das ist ein Bit mit dem Wert 1, das darf nur übertragen werden, nachdem das Geheimnis bereits bekannt ist, wenn nicht, gibt es ebenfalls einen Fatal Error. Und daraus wird jetzt das Master Secret berechnet. Jetzt natürlich die Frage, wir haben ja schon ein Geheimnis, wieso berechnen wir das nochmal? Das kann zum Beispiel daran liegen, dass bei RSA kann ein Client ja immer die gleiche 48-Bit-PMS benutzen. Und das möchte man nicht, weil dadurch ja die ganzen Verbindungen unsicher werden. Deshalb fügt man bei diesem Master Secret nochmal diese Zufallszahl des Servers und des Clients ein. Somit hat man eine weitere zufällige Komponente, die dieses Secret schützt. Und ab jetzt, wenn dieses Change Cipher Spec gesendet wurde, muss der es empfangen hat, allen eingehenden Datenverkehr entschlüsseln, weil er nämlich ab dann verschlüsselt wird. Das gleiche schickt der Server dann auch. Aber zuerst schickt der Client seinen Client Finish, indem er sagt, er ist mit dem Handshake fertig. Und in diesem Finish sind nochmal alle Nachrichten, die vorher übertragen wurden, als Hash enthalten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass keine falsche Nachricht bei irgendjemandem eingegangen ist. Das heißt, dass es keine Man-in-the-Middle-Attack gab, wo jemand falsche Daten übertragen hat. Denn dieser Hash, der übertragen wird, wird bereits mit dem Secret geschützt. Und das können ja nur Alice und Bob haben und keine Eve, die in der Mitte ist. Weil eben das Diffie-Hellman oder RSA dafür sorgt, dass dieser Key geheim bleibt. Nein, der Man-in-the-Middle-Angriff kann schon vorher passiert sein. Zum Beispiel schon im Handshake oder als diese Diffie-Hellman-Parameter ausgetauscht wurden. Dann hat aber die eine Seite ja andere Parameter als die andere. Und wenn sie das dann abgleichen, fällt ihnen ja dann auf, dass die unterschiedlich sind. Man kann auch eigene Daten einschleusen bei Man-in-the-Middle. Ja, er greift quasi in diesen Handshake rein, wenn jetzt diese Diffie-Hellman-Parameter übermittelt werden. Moment, ich gehe mal kurz zurück. Hier, und tauscht zum Beispiel dieses YC aus gegen sein eigenes. Und dann würde ja die Verbindung, würde ja zum Beispiel jetzt Bob die Verbindung mit Eve eingehen und nicht mit Alice. Da aber Alice alle Nachrichten, die vorher waren, hashed, also die sie gesendet hat, und diesen Hash dann, der mit dem Passwort, das sie hat, verschlüsselt wird, an Bob gesendet wird, und Bob dann das Ganze auch nochmal hasht und überprüft, sind die ja ungleich, weil er ja andere Daten hatte. Dann hat der Man in der Mitte die gültigen Daten. Das Problem, hier kommt aber diese Authentifizität über das Zertifikat rein. Denn diese ganzen Daten werden mit dem Zertifikat signiert. Das wollte ich jetzt nicht vorgreifen, wegen dem nächsten Vortrag. Also diese ganzen Parameter werden mit dem Geheimschlüssel im Zertifikat signiert und somit ist sichergestellt, dass alles nur von Bob kommt oder dementsprechend von Alice. Somit kann keiner sich in die Mitte einschalten und das Ganze rausfinden. Gut, gehen wir wieder zurück. Bei den Finish Messages, indem das alles gemacht wurde, sind wir nun bereit, Daten zu übertragen, weil jetzt diese ganzen Sachen ausgehandelt wurden. Das ist auch schon der Kern des TLS-Protokolls. Nun habe ich ja gesagt, es gibt auch Erweiterungen für dieses Protokoll, weil das Ganze kann ja recht lange dauern. Hier haben sich mal ein paar schlaue Leute überlegt und etwas namens Fast Track geschaffen. Und zwar gibt es ja bei jeder Übertragung mit dem gleichen Server feste Parameter, die sich nicht so schnell ändern. Das ist zum einen das Server-Zertifikat, das wird nicht so schnell ausgetauscht. Diese Diffie-Hellman-Gruppe bleibt meistens auch gleich, weil sie nicht jedes Mal neu berechnet werden kann. Und noch die Client-Authentifizierung, wenn sie denn gewünscht ist, bleibt ja auch gleich, weil der Client sein Zertifikat auch nicht immer ändert. Das heißt, diese Parameter können auf beiden Seiten quasi gehasht werden, also gespeichert werden. In dem Sinne, damit sie nicht immer neu übermittelt werden müssen. Und dann gibt es Parameter, die man, weiß man einfach aus Erfahrung. Wenn man sich 5-mal mit seinem Online-Banking-Server verbindet, weiß man, dass er immer die gleiche Cipher-Suite auswählt, zum Beispiel. Oder auch die gleiche Kompressionsmethode. Das wird ebenfalls gespeichert. Und dann kann man Folgendes machen. Der Fast-Track-Handshake besteht aus dem Client-Hello mit Fast-Track. Das heißt, da drin wird ein ganz normales Hello gesendet, aber auch noch im Endeffekt diese Fast-Track-Erweiterung. Die besteht einfach aus der speziellen Nummer für diese Erweiterung und dem Hashwert der Parameter, die der Client noch hat. Das schickt er an den Server. Und jetzt hat der Server zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt diesen Fast-Track an, dann schickt er ebenfalls ein Fast-Track-Handshake, wo nochmal diese Fast-Track-Erweiterung drin ist, oder er lehnt sie ab, dann schickt er ein normales Hello. Und dann wird das ganz normale TLS-Protokoll abgearbeitet. Wir nehmen jetzt mal an, dass der Server gern Fast-Track benutzen möchte. Jetzt im nächsten Schritt können wir gleich zu diesem Key-Austausch kommen, in dem die Fermat-Parameter teilweise noch übermittelt werden. Danach sendet jetzt zum Unterschied, wer sich noch an das andere erinnern kann, zuerst der Server das Change-Ciphers-Back. Das heißt, er fängt an zuerst zu verschlüsseln und nicht der Client. Ist dann auch schon fertig. Das heißt, die Zertifikate, die meistens teilweise groß sind, 4 Kilobyte oder kann man erstmal verwendet, fallen somit raus. Der Client kann diese Daten auch gleich nutzen, schickt auch das Change-Ciphers-Back und die Daten werden übertragen. Das kann schon relativ schnell gehen, abhängig von dem, was man verwendet. Das habe ich hier eingangs gesagt, es gab einen Angriff auf TLS 1.0, weshalb das Protokoll überarbeitet wurde. Eigentlich waren es zwei Angriffe, aber einen will ich mal kurz erläutern. Und zwar würden ja meistens Blockchiffren benutzt. zum Beispiel wie AES. Dabei wird, wie man sehen kann, Folgendes gemacht. Es wird immer nur ein Teil dieses Plaintextes verschlüsselt, wird dann chiffriert und dann wird dieser Chiffretext nochmal zu dem Plaintext per XOR addiert und dann wieder verschlüsselt. Das heißt, das baut alles aufeinander auf. Die Berechnungsformeln finden Sie unten. Also wir nehmen den Plaintext, die vorhergegangene Ciphertext und verschlüsseln das alles mit dem Schlüssel K. So, jetzt hat sich dieser Bodo Möller Folgendes gedacht. Nehmen wir an, Alice und Bob möchten wieder eine Verbindung aufbauen und jetzt ist Eve in der Lage, zwei Ciphertextblöcke abzufangen, CI und CI-1. Jetzt kann sie Folgendes machen. Jetzt rät Eve, dass PI gleich X ist. Das heißt, sie rät einfach, dieser Plaintext wäre das. Das kann sie jetzt folgendermaßen überprüfen. Sie kann jetzt einen zweiten Plaintext, den sie abfangen kann, so berechnen, dass dieses XOR, diesem CI-1, XOR CJ-1. Und jetzt muss sie aber prüfen, ob ihre Vermutung richtig war. Und wenn das Ganze stimmt, dann können wir dieses wieder in die Vorschrift einsetzen und dann fällt ja dieses CJ-1 raus, weil wir das zweimal anwenden. Dann kehrt sich das ja um. Somit weg. Und wenn jetzt gilt, CJ ist gleich X, XOR C1I, dann folgt daraus ja logischerweise, dass wenn wir CI-1 haben, dass es dann PI sein muss. Und somit ist CJ gleich CI und die Vermutung bestätigt. Und so kann er effektiv einen Plaintext wieder herstellen. Dagegen gibt es jetzt eine ganz einfache Methode, um das Ganze abzufangen. Man überträgt einfach zwischendurch mal unregelmäßig ein Paket mit 0 Byte. Dann ist ja quasi so gut wie kein Plaintext enthalten, außer halt dieser Hashed Method Authentication Code. Dadurch wird es schwer, das zurückzuberechnen. Ja klar, es ist aber so, man muss natürlich Servern auch diese Möglichkeit geben, das zu verwenden, weil das ist ja modular aufgebaut. Und es besteht ja eigentlich kein Problem darin, wenn man ab und zu 0-Byte-Messages schickt. Das macht das Ganze ja nicht unsicher. Es gibt aber etwas, das diese ganze Kommunikation unsicher machen könnte, allerdings noch nicht jetzt, sondern in Zukunft. Und zwar die sogenannten Quantencomputer. Noch als kleinen Exkurs. Quantencomputer sind neuartige Computer, die eben auf Photonen, also auf Verschränkung von Quantenelementen oder anderen Sachen basieren. Das ist noch nicht so sehr Spektakuläres, weil es momentan noch keiner wirklich bauen kann. Also der aktuelle Quantencomputer ist irgendwie in der Lage, die Zahl 15 zu faktorisieren. Aber Peter Shor hat 1994 einen Algorithmus rausgefunden, mit dem man effektiv auf solchen Quantencomputern Primzahlen faktorisieren kann und diskrete Logarithmen berechnen kann. Das wird dann zum Problem, da Diffie-Hellman basiert ja auf diskreten Logarithmen, die man nicht berechnen kann, und RSA basiert auf Primzahlen, die man nicht faktorisieren kann. Sollte man auch lösen können, weil man alle diskrete Logarithmen damit lösen kann. Das ist so ein bisschen das Problem, was die ganze aktuelle Kryptographie zu 90% unsicher macht. Aber Gott sei Dank gibt es ja sowas noch nicht. Es gibt aber ein anderes Problem, was wir dann hat. Eingangs an den ganzen, hatte ich ja gesagt, was passiert, wenn zum Beispiel Google jetzt wieder anfängt, seine Patientendaten dann online zu stellen. Diese Patientendaten haben ja nicht zum Beispiel nur eine Halbwertszeit von 30 Jahren, sondern solange man lebt. Und wenn jetzt in dieser Lebensspanne so ein Quantencomputer auftaucht und irgendeiner erstmal mitgeschnitten hat, dann ist ja sozusagen die ganze Patientengeschichte offengelegt, dadurch, weil man das entschlüsseln kann. Und es gibt auch noch andere Daten, die so gesichert werden müssen. Das heißt, das Problem ist, wenn man heute immer noch auf diese alten Verfahren setzt, kann man sich sicher sein, dass die vielleicht in 30 Jahren alles geknackt werden kann, was man heute verschlüsselt hat. Aus diesem Grund muss man TLS irgendwo sicher machen. Das haben wir gesehen, dieses Primzahlenproblem taucht ja bei RSA auf, also bei den Zertifikaten und bei der Schlüsselübertragung. Diffie-Hellman tritt ja nur bei der Schlüsselübertragung auf. Das heißt, diese beiden Punkte werden quasi unsicher. Man muss sie durch neue Verfahren ersetzen. Als kurzer Hinweis, diese Verfahren gibt es schon. Teilweise sogar schon seit 30 Jahren, sie werden nur nicht verwendet, weil sie teilweise etwas ineffizient sind. Als Signaturverfahren kommt zum Beispiel Merkel als Kandidat vor. Das wird hier auch sehr gut an der TU Darmstadt weiterentwickelt. Das basiert darauf, dass Hash-Funktionen sicher sind. Die kann der Quantencomputer momentan noch nicht berechnen, dass man dort keine Kollisionen findet. Bei Schlüsselaustauschverfahren haben wir zum einen als Kandidaten McAleese. Das ist so ein bisschen lineare Coding-Theorie, also fehlerkorrigierende Codes, dass man die nicht korrigieren kann, wenn man Fehler einbaut. Das kann ein Quantencomputer auch noch nicht, diese Fehler korrigieren. Und wir haben noch Andrew, da geht es dann um Polynome. Allerdings Andrew ist so ein bisschen der Wackelkandidat, weil die alle 3 Monate mal ihre Spezifikation ändern. Das heißt, man kann sich dann nicht wirklich auf was verlassen. So, das sind so die Möglichkeiten, wie sich TLS in der Zukunft weiterentwickeln könnte. Gut, damit wären wir auch schon am Ende des Vortrags angelangt. So, hast du noch Fragen? Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.